Iran gibt es jetzt, so wie diese sunnitische Geschichte, gibt es da auch noch zwischen aus Irak eine Verbindung direkt nach Damaskus?
Also ich würde, also es gibt erstens mal natürlich die iranische Regierung, das iranische Regime unter des Assad-Regimes. Also da gibt es iranische Revolutionswächter, das sind Berater der syrischen Armee und die, also was die genau machen, das weiß ich auch nicht, aber da gibt es natürlich die offizielle Waffenhilfe, iranische Waffen, die an die syrische Armee gehen. Und dann gibt es wieder diese zweite Lage, also ein bisschen auf der nichtstaatlichen Ebene, und die wird dann hauptsächlich eben vom Hisbollah organisiert, also die schiitische Internationale. Hisbollah ist ein sehr gut organisiertes Gebilde, der eine strategische Vision hat und in diesem Sinne, die aber ihre Kämpfer auch nicht, also ich meine, sind in einem kleinen Land, sie haben nicht tausende Kämpfer, die sie jetzt nach Syrien schicken können, weil sie müssen ja immer noch die Front gegen Israel einigermaßen aufrechterhalten. Und deshalb braucht es praktisch schiitisches Kanonenfutter aus dem Irak. Und das, diese Organisation ist dann ebenso die schiitische, das was man die schiitische Internationale nennen könnte, die praktisch aus Beirut organisiert ist, nur schon auch aus sprachlichen Gründen, das sind Iraker und Libanesen sind Araber, aber natürlich von Iran aus Teheran aus gesteuert werden. Aber ich möchte auch dagegen sprechen, dass viele sehen ja im Hezbollah nur einfach ein Instrument von Teheran. Ich glaube, das sollte man nicht sehen. Ich glaube, vor allem, weil der Hezbollah eben immer wichtiger und stärker wird, gewinnt er auch an Autonomie gegenüber Teheran. Also er kann Entscheidungen, ich glaube, im Hezbollah fallen auch Entscheidungen, die sie vielleicht in Teheran erklären müssen, aber in denen sie eine gewisse Bewegungsfreiheit haben, oder das, was natürlich dann immer in einem Gespräch stattfindet.
Also ich glaube, bei der irakischen Intervention sind es Stellvertreter Irans. Es ist eine Abspaltung von Muqtada al-Sadr, die dorthin mobilisiert wurde. Das wird ganz offen zugegeben, aber die Finanzierung und auch die Ausbildung erfolgt durch den Iran, zum großen Teil im Iran, und sie werden gesteuert von den Revolutionswächtern. Und das wird auch relativ offen zugegeben. Also es ist eine pro-iranische Abspaltung einer pro-iranisch gewordenen schiitischen radikalen Gruppe im Irak, die benutzt wird, damit Iran sagen kann, wir sind direkt vor Ort nicht beteiligt. Es gab ja vor gut einem Jahr immer wieder Berichte über iranische Revolutionswächter, und die sind unter der Hand ersetzt worden durch diese irakischen Kämpfer, die wiederum rekrutiert werden in der zweiten Generation der iranischen Flüchtlinge im Iran. Also es gibt eine Tradition, dass schiitische Kämpfer im Iran für den Irak ausgebildet werden, und das wurde weitergemacht und wird verlängert, indem man diese Leute jetzt in Syrien einsetzt. Also da wird ganz offen im Irak drüber gesprochen. Das ist nicht nur so, also die treten auf und sagen, wir kommen jetzt aus Syrien zurück. Die hatten neulich eine Veranstaltung, da ging eine Bombe hoch. Da hat man diese ganzen Märtyrer dann auch an diesen Stadionwänden plakatiert gehabt, die dort in Libyen gefallen sind, in Syrien gefallen sind. Also es ist eine ganz offene Intervention, die irakische Kräfte machen, weil die Iraner ja dort Farsi sprechen müssten und die Iraker können Arabisch sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Geld, Ausbildung, Logistik, alles kommt aus dem Iran. Das sind Hilfstruppen der Iraner, die aus dem Irak stammen, aber zum Teil eben auch im Iran ausgebildet wurden. Das ist
ja, ganz klare Geschichte. Wie viele Hezbollah-Kämpfer eigentlich in Iran ausgebildet werden? Die meisten mindestens zum Teil.
Ja, oder iranische Instrukteure bilden sie im Libanon aus.
Ich habe das Gefühl, praktisch alle Hezbollah-Kämpfe sind mindestens einmal im Iran gewesen zur Ausbildung.
Weitere Fragen?
Vielleicht muss man doch darauf hinweisen, es gibt eben eine alte Tradition der Verbindung. Das war schon unter Faser Assad, nicht nur, dass die Iraner Syrien unterstützt haben, im Krieg gegen oder in den Spannungen gegen Irak und dass die Gelder, die Syrien Iran schuldete, ausgegeben wurden für Pilger. Es gab diese große Pilgerindustrie. Die kamen, also iranische Pilger, die nach Syrien kamen und dort die heiligen Orte besuchten. Und diese friedliche Tradition ist jetzt umgesetzt worden in eine kriegerische Tradition. Wir müssen die auch verteidigen. Dschihad, nicht wahr? Also da ist eine alte Verbindung geschaffen worden, unter Khomeini schon. Und die lebt fort. Es ist nicht, wie man in Europa immer meint, dass die Alawiten auch Schiiten sind. A'uzu billah, das sind sie nicht. Aber Vater Assad hat diese Verbindung geschaffen zum orthodoxen Schiismus, zum Zwölfer Schiismus Irans, nicht wahr? Aus finanziellen Gründen und aus politischen Gründen. Und die funktioniert weiter und wird nun umgesetzt auch in eine kriegerische Verbindung. Und Irak ist nun als dritte Kraft dazugekommen, seitdem die Schiiten eigene Politik machen im Iran, im Irak, was die Amerikaner hervorgebracht haben. Vorher haben die Schiiten im Irak keine Politik gemacht. Sie waren immer noch, es gibt immer noch eine Ruhetradition, eine quietistische Tradition unter den Schiiten im Irak. Aber sie werden jetzt auch in die Politik eingezogen. Das sind dann die Iraner, die sehr weitgehend, wie Sie sagen, die sehr weitgehend die Finger drin haben. Aber das alte Verbindung ist schon ziemlich viel älter als die Kriege mit der schiitischen Achse. Und dann kommt das Gegenbild, die Saudis haben diese Achse, was man fürchtet, nicht was man fürchtet, übertreibt man auch. Wir fürchten diese Aktie. Und diese Achse und wollen nun eine Gegenkraft bilden. Und das spielt auch die große Rolle in Syrien. Da kommen eben deshalb kommen die Gelder herein aus dem Ausland, aus dem Golf und aus Saudi-Arabien. Und das ist für mich die Frage, wer bezahlt ISIL noch? Denn ISIL oder ISIS, wie sie wollen, das wissen ja die Saudis auch, dass das gefährlich wird für uns. Warum zahlen Sie die noch, falls Sie bezahlen? Wer bezahlt da noch?
Genau weiß man es nicht. Ne? Aber ich nehme an, es gibt gewisse private Geldgeber. Und was natürlich heute immer wichtiger wird, ist, dass vor allem ISIS eben die ökonomischen Ressourcen in den Gebieten ausnützt,
die sie beherrschen.
Beherrschen. Also dass man sieht, genau in Ostsyrien sind natürlich die syrischen Erdölvorräte, die sind nicht sehr groß, da kommt nicht viel Geld da rein, aber für so Guerillagruppen ist das doch immerhin eine interessante Sache.
Und die Landwirtschaft, die ist ja eigentlich im Euphrat-Tal,
spielt ja auch eine Rolle. Solange
funktioniert das überhaupt?
Ja, funktioniert das überhaupt? Ja, ich meine, die wichtige Landwirtschaft, da wo die großen Weizen angebaut werden, das ist ja auch hauptsächlich von Pumpen abhängig. Das ist ja nicht, es regnet ja nicht mehr, oder?
Und, gerade dieses Jahr ist es wieder schlecht.
Dieses Jahr ist es wieder sehr schlecht. Und die Pumpen, für die Pumpen braucht es Energie und solange sie das haben, werden sie wahrscheinlich auch anbauen, falls die Sicherheit genügend groß ist, dass die Bauern wirklich aufs Feld rauskommen.
Wolltest du etwas sagen?
Ja. Man weiß natürlich erst nicht, wie viel das überhaupt sind. Wie stark solche interreligiösen Verbände sind, man weiß nur, das habe ich jedenfalls von einigen gehört, die dort unter denen diese Leuten zu leiden hatten, dass sie sich sehr, Sie sagten es gerade, aus dem Land ernähren, aber teilweise ziemlich konkret den Frauen den Goldschmuck nehmen beispielsweise und sich über den Goldschmuck finanzieren, den sie da bitten, wegnehmen. Und das geht relativ schnell. Das heißt, man kann relativ schnell sich lokale Reichtümer verschaffen, mit denen man dann versuchen kann, dann auch die Waffen zu bezahlen.
Dann eine Information dazu noch. ISIL soll pro Monat etwa 2 Millionen Dollar an Schutzgeldern aus der nordirakischen Stadt Mosul allein herausziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch aus anderen Städten in der Region
Gelddruckmaschine, Mosul.
Ja. Das führt wiederum dazu, dass viele Geschäftsleute aus Mosul weggehen ins irakische Kurdistan.
Ja. Herr Heidi, kleinen Bett.
Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste mag vielleicht ein bisschen anachronistisch scheinen, aber spielen die beiden Mächte, Frankreich und Großbritannien, in der Region noch eine Rolle? Ich meine, sie haben den Sündenfall begangen mit der Schaffung dieser Staaten. Also was ist ihre Rolle jetzt? Die zweite Frage ist, wir wissen von Millionen von Flüchtlingen, wir kennen die Situation ein wenig in den umgebenden Ländern, aber ich denke, es gibt auch Millionen von Flüchtlingen innerhalb von Syrien. Wie ist deren Lage? Können Sie, wissen Sie das?
Also,
die Hilfe kommt ja sehr spärlich und sehr schwierig.
Die Flüchtlinge im Inneren Syriens? Die sind eben zu einem großen Teil, mindestens die internationalen Hilfswerke kommen gar nicht an sie heran. Und die, weil sie, und das heißt, man macht Rechnungen, wie viele es sind, aber in genau welcher Situation sie leben, da weiß man sehr wenig drüber. Außer die, es gibt ja diese Lager entlang der türkischen Grenze, also gerade innerhalb Syriens und aber da besteht ja dann die Möglichkeit, über die Grenze eine gewisse Hilfe zu leisten, die zum Teil, aber die weitgehend informell ist. Also die ganze Hilfe, die über die türkische Grenze hereinkommt, ist weitgehend informell, weil die UNO ja wie bekannt nicht das Okay hat des Regimes direkt über die türkische Grenze in von Rebellen beherrschte Gebiete Hilfe zu bringen. Und dann gibt es, und das ist auch ganz schwer abzuschätzen, dann gibt es natürlich diese Exilregierung bzw. so deren humanitärer Arm, die behauptet, sie würden Hilfe bringen. Wie weit das effektiv funktioniert, das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Und ja, also die überleben am Rande der Existenz.
Aber gibt es überhaupt feste Siedlungsgebiete für diese Flüchtlinge oder müssen die intern, ich habe ja die Frage ist eigentlich, müssen die intern auch immer wieder werden die wieder weitervertrieben?
Ja, also das gibt sich, es gibt viele, die was weiß ich, ihr Dorf ist angegriffen worden, vielleicht vor 2 Jahren. Dann sind sie ins Nachbardorf gegangen. Dann ist auch das Nachbardorf, finden Kämpfe im Nachbardorf statt oder das Nachbardorf wird bombardiert. Dann ziehen sie weiter und dann, oder wenn Sie das Beispiel von Homs nehmen, da gibt es auch ein Viertel, dass man nicht so genau weiß, dass es von halb Rebellen oder von wem genau beherrscht wird, aber das sind Zehntausende, haben da Zuflucht gefunden, oder? Und die irgendwie ums Überleben kämpfen, also das gibt es sicher. Oder ich habe mit Flüchtlingen in Libanon gesprochen, die auch erzählen, die kommen in einer oder zwei Etappen, bis sie dann in Libanon sind, weil sie im ersten Zufluchtsort entweder keine Hilfe erhalten haben oder wieder Bomben gefallen sind und so weiter. Also das gibt es viele. Und zu Großbritannien und Frankreich, von denen spürt man nichts, außer dass sie große Erklärungen herausgeben. Also Frankreich versucht noch in Libanon Einfluss geltend zu machen. Also das kann man heute sehen, wo man ein Präsident gewählt werden soll, da versuchen auch die Franzosen zu sagen, wir sind als alte Schutzmacht des Libanon, beteiligen Sie sich quasi am Markt.
Hans?
Ja, ganz kurz nur zu Homs. 400.000 Menschen aus Homs sind aus Homs raus und teilweise sind sie ins Alawitenviertel von Homs gegangen. Aber der Stadtteil ist jetzt schon vollkommen überbevölkert, also im Nordosten der Stadt. Und der andere Teil der Bevölkerung ist dann in den Dörfern drumherum, in den Vorstädten oder Vordörfern, haben sie irgendwie Unterkunft gefunden, beziehungsweise gar keine Unterkunft gefunden. Aber meist konzentriert sich das erstmal auf den Ring um die jeweils bombardierte Stadt herum. Aleppo ist ganz ähnlich. Und dann dehnt sich dieser Ring immer weiter aus, weil der Druck immer stärker wird und sie gehen dann irgendwann mal, auch wie Sie es gesagt haben, dann über die Grenze.
Ja, es ist ja interessant zum Beispiel.
Wenn Sie es noch können heute. Heute können Sie es nicht mehr, weil jetzt die ganze Zeit zu ist. Das heißt, jetzt sind Sie gefangen und dann zusammen mit der prekären Ernährungssituation und der Dürre, das ist natürlich jetzt für die Leute, gerade jetzt im kommenden Sommer, Ramadan, wird das fürchterlich für die werden.
Was ich manchmal nicht sehr gut verstehe, ist auch die Flüchtlingsströme, nach was für Kriterien die Leute entscheiden, wohin sie gehen. Weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist im Libanon, da habe ich viele Flüchtlinge gesehen, die kommen aus dem Gebiet nördlich von Aleppo, an der türkischen Grenze. Und dann die durchqueren also die ganze Strecke von Norden bis sie dann eben da bei Homs irgendwie auf libanesisches Gebiet kommen. Und ich frage mich, warum gehen sie nicht in die Türkei? Gut, ich habe die gefragt und da gibt es Antworten, wir wollen nicht zu den Türken gehen, weil wir die Sprache nicht verstehen, weil wir die Türken nicht mögen. Oder weil man in der Türkei in diesen organisierten Flüchtlingslagern eingesperrt ist und überwacht wird und im Libanon ist man da freier. Und es ist ja auch nicht so, dass das Gebiet undurchlässig ist. Also dass man kommt von Aleppo, kann man nach Libanon reisen. Also man kann in Beirut immer noch ein Taxi nach Aleppo nehmen. Der Taxichauffeur muss einfach genau wissen, welche Straße er jetzt nehmen muss. Und das kostet das natürlich, das hat seinen Preis.
Machst du das?
Nein, ja, ich.
Wir werden nach dem Mittagessen noch weiter über Syrien diskutieren. Eine Frage scheint mir sehr wichtig. Diese Grenze. Du hast ja vorher gesagt, zu Beginn deines Referates, du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Und das war genau wie Pascal das Problem, wenn die Korrespondenten nicht wissen, wie es weitergeht. Wir werden ja dafür bezahlt, darüber zu berichten, was geschehen ist, ja, nicht was geschehen wird. Dennoch, denkst du, dass diese Grenzen so weiter bestehen werden?
Im Moment lösen sie sich auf, aber ich glaube auch, wir müssen uns in unseren Vorstellungen, müssen wir uns von diesem vom Prinzip des Territoriums lösen, weil das Territorium ist ja nur die Erdoberfläche, das ist ja nur ein Ding. Wenn sich diese Grenzen auflösen, dann muss man sich ja gleich fragen, ja, was für Grenzen wollen wir dann machen? Oder? Und es gibt ja so irgendwelche Amerikaner, die so Planspiele machen und sagen, also neue Grenzen zeichnen.
Jugoslawien ist ein Beispiel.
Jugoslawien ist ein Beispiel, aber sobald man Grenzen anfängt zu zeichnen, dann gerät man in die ethnische Säuberung. Also das, was man in Europa, in Osteuropa gemacht hat, sobald es Grenzen gibt, gibt es ethnische Säuberung. Und in diesem Sinne müsste man wahrscheinlich versuchen, eben dieses Grenzdenken versuchen zu überwinden.
Das wird auch
die neuen Grenzen sind natürlich die Balkan. Die neuen Grenzen sind die Sperrgebiete. Weil jeder stellt seine Straßensperre auf. Und das ist die neue Grenze.
Und das ist die Somalisierung wieder. Ja. Also auf dieses Thema werden wir dann morgen in dieser Generaldebatte, wie es der Uli genannt hat, nochmal aufgreifen. Vorerst herzlichen Dank, Jörg, für diese Information.